Jetzt, super. Ist natürlich nicht ganz einfach, aber die Spannungen muss man ja vielleicht auch mal aushalten. Es gibt Momente, da finde ich mir Sachen ungerecht und sie sind vielleicht gar nicht so ungerecht, das haben wir am Anfang gehört. Und dann gibt es auch Sachen, die sind wirklich ungerecht. Das merkt man, was geht es heute. Aber zuerst rede ich ein bisschen über den King Pepe. Der King Pepe, das ist ein Schweizer Mundartkünstler. Der heisst eigentlich Simon Hari und kommt aus Thun. Und ich kenne seine Musik schon seit über 10 Jahren. Ich habe die dort immer lustig und absurd gefunden und darum gern gehört. Er hat in dieser Zeit alles Mögliche komponiert, so von Blasmusik über Jazz bis zu Elektropop und fast schon Techno. Er macht alles Mögliche. Und gleichzeitig hat er eine Stimme wie so ein Berner Chansonnier. Tönt auch nicht mega gut und gerade immer. Und er inszeniert sich so ein als einen schrägen Vogel. Er hat eine schiefe Frisur. Und seine Texte sind so eine Mischung aus absurd, banal, tiefgründig und lustig. Nach eigenen Aussagen ist er in einer Freikirche aufgewachsen und hat da in einem Ensemble von der Heilsarmee gespielt in der Jugend. Und er weiß über das nicht nur gut zu berichten, aber diese Erfahrungen die führen dazu, dass er in seinen Texten sehr oft religiöse Motive hat, wo er manchmal Hops nimmt und manchmal sonst irgendwie aufgreift. Und manchmal, da schreibt der King Pepe ein Lied, das lässt mich denken, der ist ein bisschen wie ein Prophet. Und darum hat mich der Text vom Amos, den wir vorher gehört haben, ein bisschen erinnert an King Pepe. An ein Lied von ihm, das heisst, Doof ist endlos. Ich empfehle euch, dass ihr das heute Nachmittag mal hört oder schaut auf YouTube oder Spotify. Das lohnt sich. Es hat dort 2 Passagen drin, die den Zustand von unserer Gesellschaft so ein bisschen beschreiben sollen. Er singt auf Berndeutsch, ich lese es auf Schweizer, auf Zürichdeutsch, Entschuldigung. Sorry. Ich lese es auf Zürichdeutsch, weil ich kein Berndeutsch kann, genau. Sehr viele Leute, sehr viel Dreck, sehr viele Ideen, sehr wenig Wert. Sehr viel Wort, sehr yes we can, sehr viel witzig. Immer sehr viel Lärm. Und dann ein bisschen später singt er sehr viel Tristesse, sehr viel Bobo, sehr viel zu essen, da einmal schon. Sehr viel lieblos, sehr viel harmlos, sehr viel schamlos, immer sehr viel los. Das ist ein negatives Bild von einer Gesellschaft, ich gebe es zu, aber ich finde, es ist auch ein scharfsinniges. Der King Pepe singt von einer grossen Oberflächlichkeit. Es wird mehr als gesagt als gemacht. Er zitierte den berühmten Slogan «Yes, we can», wir kennen den von Barack Obama. Alle haben etwas zu sagen, es gibt viel Lärm, es ist immer etwas los, es gibt viel Unterhaltung. Dann spricht er an, dass es strukturelle Ungerechtigkeiten gibt auf der Welt. Es gibt Überfluss am einen Ort und Hunger am anderen. Und er macht sich darüber lustig, dass dort, wo der Überfluss herrscht, trotzdem noch so viel Unzufriedenheit ist. Ja, das ist ein bisschen hart. Viel Tristesse und viel Bobo. Und er beschreibt, würde ich sagen, Dekadenz. Und dann spricht er an, dass sich unsere Gesellschaft durch einen vielfachen Mangel auszeichnet, durch Losigkeit. Es ist lieblos, harmlos, schamlos und allgemein viel los. In der anderen Teil des Liedes beklagt er, dass oft so ein echter Austausch zwischen den Menschen fehlt. Dass wir keine Kreativität haben, dass wir nicht wirklich miteinander verbunden sind. Und er erinnert daran, wie er sagt, dass wir nur in einem kleinen Ruderbötchen werden in den Himmel gehen. Am Schluss hebt er daran fest, Durst und das Y und die Schönheit hat mehr Enden als doof. Ich finde das einen genialen Text. Der ist entwaffnend, aufrüttelnd, prophetisch, lustig. Und eben ganz ähnlich geht es mir mit den Texten vom Amos. Das ist übrigens ein Bild von einem methodistischen Künstler etwa aus den 30er Jahren. Über die Biografie vom Amos lässt sich nicht so viel sagen wie über die von Simon Hari, aber wir erfahren, dass er ein Hirt und ein Bauer war im Königreich Juda. Wie was für ein Hirt und ein Bauer über viel Schaf gehabt hat oder wenig und wie viele Weinberge oder was auch immer, das wissen wir nicht genau. Predigt hat er auf jeden Fall im Norden, also in Israel, nicht in Juda. Wobei man muss sagen, er hat wenig predigt, er hat eigentlich mehr gedroht und kritisiert und gewettert. Amos, seine Texte sind nicht gerade lustig, würde ich sagen, wie die vom King Pepe. Aber sie brechen mit Konventionen. Sie sind überraschend. Sie nehmen manchmal auch die anderen hops. Und so fängt das Buch an mit Sprüchen und Drohungen gegen die Völker rund um Israel. Das gibt es eigentlich schon in den prophetischen Texten, aber normalerweise kommt das nachher. Und beim Amos kommt es am Anfang. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Geografie in Israel, was wir jetzt leider nicht so tun, dann merkt man, wie er mit diesen Sprüchen gegen die Völker Kreis zeichnet, wo langsam kleiner werden und immer kleiner und am Schluss in Israel landet. Und dann, wo er dort ankommt, redet er über Israel. Über die hat er viel zu sagen. Alles, was er den anderen Völkern vorwirft und noch viel mehr, wirft er denen vor. Er klagt ihre Ungerechtigkeit an, ihre Scheinheiligkeit, ihre Dekadenz, ihre Grausamkeit, ihre Sorglosigkeit. So macht er sie auch in dem 5. Kapitel, wo wir vorher gehört haben. Und auch dort bricht er mit einer Konvention, und zwar macht er eine Totenklage. Eine Totenklage, das ist eine lyrische Form, die hat einen bestimmten Rhythmus. Die hat mir immer angestimmt, wenn jemand gestorben ist. Nur ist da eigentlich niemand gestorben. Er klagt nicht über eine einzelne Person, sondern über das ganze Volk. Und dem Volk geht es gut. Die sind nicht irgendwie am Untergehen oder so. Denen geht es eigentlich ganz gut. Man sieht noch nichts von einer sich anbahnenden Katastrophe. Aber er sagt, die kommt. Und er nennt auch Gründe dafür, warum dass es zu dieser Katastrophe kommt, warum Gott hässig ist auf Israel. Er sagt, sie verkehren das Recht in Bitterkeit und die Gerechtigkeit ziehen sie in den Dreck. Sie betrügen andere, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Sie verlangen von armen Menschen hohe Zinsen und Abgaben. Sie lassen sich bestechen. Sie nehmen keine Rücksicht auf die Schwächsten. Und aus ihrem Reichtum bauen sie Häuser und Weinberge, aber von denen werden sie dann nichts haben, sagt er. Und dann bricht er wieder mit Konventionen, wenn er vom Tag des Herrn redet, der Amos. Wenn die Leute das dort gelesen und gehört haben, dann haben sie wahrscheinlich bei sich gedacht, ah ja, der Tag des Herrn, das ist dann, wenn Gott eingreift, wenn er für Recht sorgt, wenn es uns besser geht, wenn er unsere Feinde besiegt, wenn er uns wieder zur Größe verhilft, wenn wir nicht mehr unterdrückt sind und so weiter. Aber nein, der Amos meint etwas anderes, wenn er vom Tag des Herrn redet. Es ist nicht Israel, wo dann Recht bekommt, sondern es ist Israel, wo Gerechtigkeitsgespür bekommt für ihre Ungerechtigkeit, wo bestraft wird. Und von dem Tag, sagt der Amos, müssen sich die Leute nichts erhoffen. Der bringt Dunkelheit und kein Licht. Er kehrt das Bild von dem Tag, wo sich alle darauf freuen, kehrt er ins Gegenteil und sagt, von dort haben wir nichts zu erwarten. Und dann, wenn man meint, dass es nicht schlimmer könnte werden, dann kommt nochmal eine Ohrfeige, nochmal so eine Konvention, die er bricht. Man kann im Amos-Buch entnehmen, dass man in Israel zu dieser Zeit fleissig geopfert hat und Gottesdienst gefeiert. Und dass man mit dem hat Gott gütig stimmen, dass man gedacht hat, der ist drum auf unserer Seite, weil wir einen guten Kult haben, einen guten Gottesdienst. Und man findet das sonst eigentlich nie in dieser Vehemenz, in der ganzen Bibel, dass Gott da sagt, ich hasse, ja ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen. Es wird eine Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Es wird eigentlich nicht gesagt, dass Gott keine Freude hat an Gottesdienst. Aber es wird gesagt, dass die Scheinheiligkeit, die Doppelmoral nicht funktioniert. Dass ein Gottesdienst allein nicht langt. Auf der einen Seite ungerecht sein und auf der anderen Seite meinen, man könne sich bei Gott wieder gutstellen. Also das, was sicher viele Menschen vom Amos eigentlich als der wichtigste Teil von ihrer Gottesbeziehung gesehen haben, das wertet er da ab. Und er sagt, das ist nichts wert, solange sich nichts ändert. Gott verabscheut das. Ein Volk, das Arme übervorteilt und sich bereichert, das ungerecht und dekadent ist, von so einem Volk will Gott nichts wissen. Egal wie viele Opfer sie bringen und wie viele Lieder sie singen. Also so sagt es auf jeden Fall der Amos, ein Mensch, der sich offenbar von Gott beauftragt fühlt, einer, der Entrüstung verspürt über die Zustände und das zum Ausdruck bringt und sagt, Gott ist mit dem nicht zufrieden. Also man könnte jetzt viel sagen über die Gerichtsandrohungen in der prophetischen Literatur, über das Unbehagen, das das vielleicht bei uns auslöst, die Schwierigkeiten, die wir damit haben, über die Vorstellung, dass Leiden und Deportation als Strafe von Gott verstanden wird. Das kann man alles auch kritisieren oder befremdlich finden. Das kann ich gut verstehen. Aber ich lade euch ein, dass wir heute mal mit dieser Perspektive sympathisieren. Weil wenn ich das so lese, was in dem Israel alles falsch läuft und wie man das Recht mit Füßen tritt, dann denke ich mir doch, ja, eigentlich hat der Amos Recht mit seiner Kritik. Und eigentlich hat der Gott Recht, dass er nicht zuschaut und dass er eingreift und dass er das ungerechte Volk bestraft. Soll er einfach zuschauen, wäre das gerecht, wäre das in Ordnung. Ich kenne das auch, die Entrüstung, die der Amos wahrscheinlich gespürt hat. Der Zorn über das Unrecht. Man muss nicht so lange suchen in den News, um zu merken, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt läuft ganz viel falsch und sie hat echte Probleme. Und man muss auch nicht weit suchen, um Leute zu finden, wo man sich denkt, doch, ja, die hätten jetzt eine saftige Strafe verdient. Die Kritik vom Amos, ich finde die zutreffend und ich finde den Zorn von Gott eigentlich auch gerechtfertigt. Aber ich bin heute nicht einfach da, um mich aufregen über das Unrecht in dieser Welt. Ich will das Spiel umdrehen. Und ich will mit der Konvention brechen. Was ist, wenn ich nicht der Amos bin? Was ist, wenn ich nicht der bin, der die Botschaft verkündet, sondern wenn die Botschaft mir gilt? Was, wenn ich ein bisschen wie ein Israelit bin? Und ich erlaube mir auch die Frage, was ist, wenn wir ein bisschen sind wie die Israeliten? Was, wenn wir zu so einem ungerechten Volk gehören? Ich will das schön, nicht schön reden, wir wissen das selber, uns geht es sehr gut. Wir bauen Häuser und wir bewohnen sie auch bis ins höhere Alter. Wir haben mehr Geld, als wir brauchen. Wenn wir nicht gar Kleider tragen, die Kinder gemacht haben, trinken wir vielleicht Kaffee, wo Sklaven geerntet haben. Das kann man nicht mehr so genau zurückverfolgen oft. Und wir leben auf Pump. Nicht nur von anderen Menschen, von anderen Staaten, sogar eigentlich von der Welt. Wir brauchen Ressourcen, die es gar nicht gibt, die in Zukunft werden ausgehen werden. Wir leben in einer unglaublich ungerechten Welt und sind auch Teil davon. Tut mir das leid? Ja. Würde ich gerne etwas dagegen machen? Auch ja. Aber oft vergesse ich es auch. Oft bin ich auch wieder ganz zufrieden damit. Ich bin ziemlich sicher, der Großteil von uns gehört so zu den 10 reichsten Prozent der Weltbevölkerung, vielleicht auch 5%. Es gibt viele Parallelen zwischen uns und dem Volk Israel, wo der Amos dazu redet. Reich, religiös, wir profitieren von einem ungerechten System. Vielleicht sind wir sogar selber ungerecht. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, die Darstellungen vom Amos und auch vom King Pepe, die treffen. Wir sind weit weg von Gerechtigkeit. Wir sind oft auch selber weit weg davon, gerecht zu sein. Aber es ist keine Option, zum gleichgültig zu sein, wenn man den Text liest. Und Gottesdienste sind auch keine Lösung. Was für eine Vorstellung, dass Gott über unsere Gottesdienste die Nase rümpft und dass er findet, wir sind scheinheilig. Aber ich kann es mir vorstellen, es ist möglich. Ja, viel mehr habe ich heute eigentlich nicht zu sagen. Mir sind noch zwei Sachen wichtig. Ich bin eigentlich dagegen, dass man alles auf einzelne Menschen abschiebt. Dass man sagt, es liegt alles in der persönlichen Verantwortung. Weil so kann man gut Leuten ein schlechtes Gewissen machen und sagen, du musst es besser machen, du musst ein bisschen umweltbewusster sein, du musst gerechter sein. Aber ich finde, das stimmt nicht ganz. Es ist auch nicht mein Ziel, dass wir jetzt einfach alle ein schlechtes Gewissen haben. Ich glaube, wir müssen lernen, dass wir uns als Gemeinschaft begreifen, dass wir merken, dass wir unser Zusammenleben gemeinsam gestalten müssen. Dass Verantwortung nicht nur beim Einzelnen liegt, sondern bei allen. Und darum sage ich nicht einfach, du mach es besser, sondern ich sage, lasst uns zusammen gerechter sein. Lasst uns zusammen besser sein. Und was ich jetzt weggelassen habe, ist der zugegebenermaßen sehr kurze Schluss vom Amos-Buch, wo es noch ein kleines Versprechen hat. Ein Versprechen, dass Gott sich zuwendet. Dass es eine Zukunft gibt, wo es für alle einen Weinberg und eine Ernte gibt. Für alle genug, für niemand zu viel. Und sowieso lohnt es sich vielleicht auch, zum ab und zu doch mal da in den Gottesdienst zu kommen, weil ich habe gehört, der Markus hat das eine oder andere zu Gnade zu sagen. Das wäre vielleicht noch ein spannender Akzent in eine andere Richtung. Aber ich finde, man muss nicht jeden Gottesdienst mit einem Happy End aufhören. Weil, wenn man das immer macht, dann läuft man Gefahr, dass man sich ein bisschen in Schlaf wiegt und vergisst, dass die Welt eigentlich auch ganz tragisch und schwer sein kann. Das muss gesagt werden und das müssen wir uns auch eingestehen. Und der Glaube gibt eben nicht nur Halt und Hoffnung, das ist ja etwas Schönes. Ich glaube, der Glaube ist auch unangenehm und er fordert uns raus. Wie ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, wo es eine kurze Predigt hat von Jesus, wo er sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Umkehren, das ist ein bisschen ein verstaubtes Wort, aber das heisst, lernen neu zu denken und zu sehen. Und zulassen, dass ein Perspektivwechsel stattfindet. Es gehört zum Glauben dazu, dass ich lerne, immer wieder rauszutreten aus der Rolle des Beobachters, der den Text liest und mich aufregen darüber, dass der Putin ein ungerechter Mensch ist oder wie auch immer. Rauszutreten und zu merken, dass auch ich gemeint bin. Oder dass wir gemeint sind. Also unsere Ungerechtigkeit, unsere Gleichgültigkeit, unsere falsche Frömmigkeit. Und je schneller wir das einsehen, desto besser. Weil die Totenklage vom Amos, die kann ja ein abschließendes Urteil sein. Das letzte Wort über eine ungerechte Gesellschaft. Aber es kann auch ein Weckruf sein. Und ich hoffe, dass es das ist. Ich möchte gerne beten. Guter Gott, es tut mir leid, dass wir ungerecht sind, dass wir in Strukturen leben, in Gesellschaften, wo andere Menschen unterdrücken und das Recht mit Füßen treten. Und es tut mir auch leid, dass das uns oft einfach egal ist. Ich möchte dich bitten, für die, die unterdrückt werden, und für die, die leiden. Weil du hast versprochen, dass du genau für die Menschen da bist. Dass du ihnen ein Leben willst ermöglichen in Würde. Ein Leben für alle, wo gut ist. Wo niemand zu kurz kommt. Und wo die Ungerechtigkeit ein Ende hat. Ich bitte dich, schenk du uns und allen Kraft zum für das einzustehen, immer wieder. Amen.